Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Frank Mayer seien Sie herzlich willkommen. Durch das Coronavirus haben wir mit vielen ganz praktischen Fragen zu kämpfen. Hygiene, Geld, Arbeitsrecht. Gestern haben wir hier in der Sendung darüber gesprochen, was man jetzt mit den Kindern machen kann, ohne Kita, ohne Schule. Es kommen aber auch ganz andere Fragen hoch, vielleicht auch bei Ihnen in dieser ganz ungewöhnlichen Situation. Grundsätzliche Fragen. Was kann ich jetzt mit mir selbst anfangen? Was ist eigentlich wichtig in meinem Leben? Wie steht man zu anderen Menschen? Welche Verantwortung hat man für andere Menschen? Wenn Sie solche Fragen bewegen in diesen Tagen, philosophische Fragen könnte man sagen, dann erzählen Sie uns doch bitte davon unter der Nummer 0800 2254 2254, unsere Nummer 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns an unsere Mailadresse corona@deutschlandfunkkultur.de. Die Adresse corona@deutschlandfunkkultur.de. Also grundsätzliche Fragen, philosophische Fragen. Deshalb haben wir uns heute hier auch einen Philosophen an die Seite geholt. Ein Mann, der viele Bücher zur Lebenskunst geschrieben hat. Bestseller sind das geworden. Wilhelm Schmid ist das. Ich grüße Sie, Herr Schmid.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Schmid. Dass Sie zugesagt haben, hier dabei zu sein, das heißt ja wahrscheinlich auch, dass Sie meinen, die Philosophie hat uns etwas zu sagen in dieser extremen Situation, in der wir sind.
Immer.
Sowieso
aber
immer.
Nicht immer, aber nicht immer Endgültiges, sondern Provisorisches, nachdenklich zu sein, die Besinnung zu pflegen, das ist die Aufgabe der Philosophie.
Und in welche Richtung, dass Sie uns vielleicht schon mal einen ganz knappen Ausblick geben für diese Stunde, in welche Richtung kann uns denn die Philosophie etwas sagen in dieser Zeit?
Möglich wäre, es könnte letztlich auch einen Sinn haben, was da jetzt geschieht. Der Sinn könnte sein, könnte, ja, ich spreche nicht, indem ich endgültige Erkenntnisse schon habe, die hat die Philosophie nie, aber ein Sinn könnte sein, dass wir nicht mehr so, jedenfalls für eine kleine Weile weitermachen können wie bisher. Die Flugzeuge sind am Boden, die Kreuzfahrtschiffe sind in den Häfen. Und auch mein Leben ist deutlich langsamer geworden. Wir waren vielleicht etwas zu heftig unterwegs in den vergangenen Jahren und konnten überhaupt nicht mehr nachdenken und zur Besinnung kommen. Und ein Sinn könnte letzten Endes sein, im Rückblick, wir erfahren durch so eine Krise, wie stark wir gemeinsam sind, wenn es denn sein muss. Und dass wir als Gesellschaft, letzten Endes sogar als Weltgesellschaft, eine sehr große Herausforderung durchstehen können.
Das werden wir noch genauer besprechen mit den Hörern, die uns anrufen, den Hörerinnen und mit Ihnen. Ich sage nochmal unsere Telefonnummer 0800 2254 2254. Bis hierher für diesen ersten kleinen Auftakt. Vielen Dank an Wilhelm Schmid. Wir wollen über die grundsätzlichen existenziellen Fragen, in die man so gestürzt wird jetzt in dieser Situation mit all den Einschränkungen durch den Coronavirus. Darüber wollen wir mit Ihnen reden, also Fragen, haben wir Angst um unser Leben, Gedanken über die Endlichkeit unseres Lebens, wie eingeschränkt ist unsere Freiheit, welche Verantwortung haben wir für andere, darüber wollen wir sprechen, auch über die Frage, welche Antworten die Philosophie darauf geben könnte. Unsere Nummer dafür ist die 0800 2254 2254. Wenn Sie uns schreiben mögen, unsere Adresse ist corona@deutschlandfunkkultur.de. Die Mails nehmen wir auch gerne hier mit in die Sendung hinein. Wilhelm Schmid ist bei uns, ein Philosoph, der sich vor allem mit dem Thema Lebenskunst beschäftigt. In vielen Büchern hat er das getan. Und aus Hamburg hat uns angerufen Frau von der Beek. Ich grüße Sie, Frau von der Beek.
Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass ich durchgekommen bin.
Ja, schön, dass Sie da sind. Welche grundsätzlichen Fragen bewegen Sie denn in diesen Tagen?
Ja, also angefangen damit, dass ich Mutter eines schulpflichtigen Kindes bin und wir jetzt alle Eltern darauf zurückgeworfen sind, ob wir das können oder nicht, ob wir das leisten können oder nicht, ob wir das intellektuell leisten können, energetisch leisten können, wie auch immer, darauf zurückgeworfen sind, unsere Kinder zu beschulen. Und dass eben Homeschooling genannt wird, ganz tolles Wort, allerdings dafür überhaupt keine Voraussetzungen geschaffen wurden in den letzten 20 Jahren, weil Deutschland die Digitalisierung verschlafen hat. Das halte ich schon mal für ein großes Problem und ich sehe darin auch die Grundrechte der Kinder auf Bildung wirklich mit Füßen getreten. Ich weiß von Hamburg, dass es so ist, dass die Schulbehörde überhaupt kein Problem damit hat, wenn alle ihre Kinder in die Schule schicken. Das hat sie sozusagen den Eltern überlassen. Das war eine ganz freie Formulierung, dass Eltern ihre Kinder aus familiären Gründen in die Schule schicken dürfen. Ich habe dann mal nachgefragt, was das denn bedeutet. Und mir wurde eben zurückgemeldet, dass es in Ordnung ist, also dass es die Eltern das eben entscheiden dürfen. Es ist nur so.
Aber da muss ich mal nachfragen, die Schulen sind doch auch in Hamburg geschlossen, oder? Wie soll man
ja,
dann,
die Schulen sind geschlossen.
Dann kann man
genau.
Seine Kinder und doch da nicht hinschicken.
Doch, es gibt eine Notbetreuung.
Ach so, okay.
Und diese Notbetreuung, da hört sich nicht schön an, also da geht es auch nicht um Bildung, da geht es nur um Betreuung. Mhm. Wobei man ja auch Betreuung so machen könnte, dass sie interessant ist, nur am Rande.
Ich würde gerne mal Ihren Begriff der Grundrechte aufgreifen, weil das ist ja auch eine Frage, mit der ein Philosoph sicher etwas anfangen kann. Herr Schmid, wie stehen Sie denn dazu, gerade auch als Philosoph mit solcher Einschränkung von Grundrechten, wie im Blick auf Schülerinnen und Schüler und ihr Recht auf Bildung? Was sagt ein Philosoph dazu, zu so einer Einschränkung?
Vielleicht ist es doch wichtig, über die Prioritäten nachzudenken. Und es scheint mir, dass das Grundrecht auf Leben jetzt erstmal vordringlich ist. Das Grundrecht auf Leben für ein Selbst und andere Menschen. Da müssen andere Dinge etwas nachrangig behandelt werden und vielleicht manchmal doch auch individuelle Lösungen gefunden werden.
Wäre das ein Ansatz, Frau von der Beek, wo Sie sagen, okay, ist eine Abwägung, der ich folgen kann, dass das Grundrecht auf Leben jetzt vorgeht?
Also ich finde das Grundrecht auf Freiheit viel wichtiger, denn natürlich das Grundrecht auf Leben möchte ich auch für mich beanspruchen und auch für alle anderen. Allerdings muss ich davon ausgehen, dass die sogenannten Experten, die jetzt gerade dafür gesorgt haben, vornehmlich der Veterinär vom Robert-Koch-Institut und ein Herr Drosten und wenig weitere Experten, die da zugelassen werden, soweit ich das nachvollziehen kann, dass auf Grundlage von Daten, die meines Erachtens, und ich habe da, glaube ich, wirklich viel recherchiert in der letzten Zeit, nicht korrekt sind. Ja, man hat in Heinsberg, man hat dort nicht mal eine Studie vorgesehen vom Robert-Koch-Institut. Das wäre doch total praktisch gewesen, dort mal zu testen, was da los ist.
Ich glaube, die Datenlage, ob was wir für eine Epidemie haben und so weiter, die können wir jetzt nicht auseinanderfisseln hier, Frau von der Beek. Aber Sie haben eine interessante Frage aufgeworfen, nämlich wie man Freiheit, das Recht auf Freiheit, wie Sie gesagt haben, und das Recht auf Leben jetzt ins Verhältnis setzen kann. Das ist schon einmal eine Frage, die uns wahrscheinlich weiter beschäftigen wird hier in dieser Sendung. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf und wir gehen mal weiter. Wir bleiben mal im Norden Deutschlands zu Kerstin Fied in Kiel. Ich grüße Sie, Frau Fied.
Ja, moin. Kerstin Fied hier. Ich grüße Sie von der Kieler Förde.
Ja, Grüße zurück aus Berlin. Was bewegt Sie denn an Fragen, die vielleicht auch philosophische Aspekte haben oder grundsätzliche Fragen jetzt in dieser Corona-Situation?
Ja, ich hatte schon vorher in der Telefonzentrale gefragt, ob also meine Basis ist eigentlich mein christlicher Glaube, der mir lebenslang, seitdem ich Kind bin, einfach ein festes, stabiles Fundament gibt in stürmischen Lebenszeiten. Und ich verfolge Ihre Sendung einfach sehr, sehr gerne und bin auch totaler Radio-Fan und denke einfach, jetzt ist auch die Stunde des Radios.
Wie schön, ja.
Kann aber leider aufgrund von Homeoffice nicht, muss mich dann immer wieder irgendwann mal ins Homeoffice begeben und habe mich einfach schon gefragt, ob Sie das Thema eigentlich auch mal von, wie gehen eigentlich Gemeinden damit um, dass sie jetzt von jetzt auf gleich als Gemeinschaften der Gemeinschaft zu Online-Gemeinden werden. Und das ist ja auch eine ganz große Herausforderung, sich nicht sehen zu können, Gemeinde online zu machen.
Das ist auch eine Freiheitsbeschränkung, wie Sie die Anruferin aus Hamburg gerade angesprochen hat, die Freiheit, seinen Glauben auszuüben.
Mhm. Genau, ich glaube, das ist ja seit 2000 Jahren Christentum das erste Mal. Selbst im Zweiten Weltkrieg wird sich wahrscheinlich, selbst in der Endphase des Krieges, noch wieder irgendwo noch Leute zu Gottesdiensten getroffen haben. Und das haben wir ja noch nie so erlebt. Aber dass es trotzdem eine große Freiheit ist durch das Internet, wie wir uns auch ohne uns zu sehen begegnen können und uns im Glauben stärken können.
Das ist ja, was Sie jetzt aufwerfen, die Frage, kommt man mit, wenn man einen Glauben hat, wenn man die Gabe hat, zu glauben zu können, kommt man besser durch so eine Zeit? Bin ich gespannt, was der Philosoph Wilhelm Schmid dazu sagt, Herr Schmid.
Das ist schon ganz gut möglich, ja. Wobei ich glaube, auch ich glaube, wobei ich glaube, dass das nicht nur von einem bestimmten Glauben abhängig ist, sondern davon, sich eingebettet zu fühlen in ein überwölbendes Ganzes. Das geschieht ja auch bei einem Glaubensbekenntnis, eingebettet zu sein in ein großes Ganzes, zu dem nun mal auch negative Geschehnisse gehören. Nicht nur Leben, sondern auch Tod, nicht nur Lust, sondern auch Schmerz und eben nicht nur gewöhnliches Leben, sondern auch Katastrophen. Auch die sind eingebettet in das Ganze. Das können wir religiös so sehen und das können wir auch säkular so sehen. Wir leben in einem umfassenden Kosmos und in diesem Kosmos kann grundsätzlich alles geschehen. Unser Problem als moderne Menschen bestand darin, ich hoffe in der Vergangenheit und nicht mehr in der Zukunft, zu glauben, mit wissenschaftlichen, technischen, politischen Mitteln ein Leben schaffen zu können, das total positiv ist und wo im Grunde alles Negative, alles Schicksal ausgeschlossen ist. Mhm. Diesem Glauben, diesem säkularen Glauben hängten sehr viele Menschen in den vergangenen Jahren an. Mir hat das Angst und Bange gemacht. Auch ich habe nicht gesehen, was da kommt, in keinster Weise. Aber mir hat das Angst und Bange gemacht, weil ich mir dachte, wo soll das noch hingehen, diese wahnsinnigen Erwartungen an das Leben.
Und da treffen Sie sich wahrscheinlich mit dem, was Ihnen da als Philosoph jetzt durch den Kopf geht, mit dem, Frau Fied, was Sie als Glaubende wahrscheinlich auch bewegt hat wahrscheinlich in den letzten Jahren.
Ja, ich kann das vielleicht aus ganz persönlicher Sicht sagen. Ich hatte vor 11 Jahren eine Krebserkrankung, Eierstockkrebs, und habe zum Glück eine wunderbare Operation und Begleitung im Virchow-Klinikum in Berlin bekommen, die damals einer wenigen Kompetenzzentren waren. Und dort habe ich für mich persönlich quasi in der Phase erlebt, deshalb ist die Phase jetzt für mich extrem spannend, einen persönlichen Shutdown, wie ihn jeder Krebspatient quasi erlebt. Ich war damals auch erst sehr jung. Und das ist quasi etwas, was jeder Krebspatient für sich erlebt. Innerhalb von wenigen Tagen ist das ganze Leben nur noch auf einen Punkt, nämlich wie überlebe ich das Ganze, wie überlebe ich das, es ist alles unwichtig, Arbeit, meine Lebensplanungen, alles wird runtergefahren. Und in den letzten 5 Wochen, deshalb, ich war schon selber sehr in so einer sehr angespannten Situation, ist dasselbe in der gesamten Gesellschaft weltweit passiert. Für mich war das ein sehr, sehr spannender Prozess zu erleben, dass das, was ich selber für mein eigenes Leben erlebt habe, plötzlich alle um mich herum erleben. Und wenn man eine schwere Erkrankung hat, dann betrifft das immer nur einen selber und die gesamte Gesellschaft läuft im irrwitzigen Tempo mit den unwichtigen Fragen immer weiter.
Ja, ja.
Das ist gerade hochspannend zu erleben, die Fragen, die sich sozusagen jemand mit einer schwerwiegenden, lebensbedrohlichen Erkrankung stellt, stellt sich plötzlich ganz Deutschland und die ganze Welt auf einmal gleichzeitig und stellt grundsätzliche Dinge in Frage, 5-mal im Jahr Urlaub zu machen, was wichtig ist, wie schnell irgendwas für einen Termin vorbereitet sein muss. Diese ganzen Dinge, die sich plötzlich die Menschen fragen, was war eigentlich vorher wichtig,
und das schließt ja auch
heute in der Sendung besprechen wollen.
Frau Fied, das schließt ja auch spannend. Das schließt ja auch an das an, was gerade Herr Schmid gesagt hat, dass wir so lange geglaubt haben, dass das Schicksal ausgeschlossen sei aus unserem Leben, ja. dass wir alles selbst in der Hand haben und dass uns eigentlich nichts passieren kann. Sie haben es selber erlebt und wir erleben jetzt alle, wie viel uns doch passieren kann, wie verletzlich wir sind und wie abhängig von anderen Menschen. Es gibt sehr viele alltagspraktische Fragen, mit denen wir uns jetzt rumschlagen müssen. Was wird mit meinem Job? Wo kriege ich Geld her? Was mache ich ohne Schule mit den Kindern? Was ist mit Hygiene, Mundschutz, Einkäufen und so weiter? Aber wenn man mal zum Durchschnaufen kommt, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, dann tauchen vielleicht doch eher auch grundsätzliche Fragen auf in so einer Ausnahmesituation, was eigentlich wichtig ist, wie das mit unserer Verantwortung ist für uns selbst, für andere, was mit unserer Freiheit ist jetzt bei all diesen Einschränkungen. Wenn Sie solche Fragen bewegen, dann rufen Sie uns doch bitte an unter 0800 2254 2254. Und diese Nummer hat gewählt Frau Schazinota aus München. Ich grüße Sie.
Guten Morgen. Guten Morgen.
Was bewegt Sie, Frau Schazinota?
Ich wollte noch etwas sagen zu der Dame, die vorhin angerufen hat, ich glaube aus Hamburg, wo es um Recht auf Bildung ging.
Ja.
Und ich wollte jetzt was Grundsätzliches sagen. Also sie hat quasi ein Grundrecht auf Bildung postuliert und dann hat der, ich glaube, Entschuldigung, ich habe nur so halb zugehört, Herr Schmiedl, glaube ich.
Herr Schmiedl,
Entschuldigung. hat dann das Grundrecht auf Leben irgendwie entgegengesetzt.
Ja.
Und ich wollte sagen, dass das natürlich stimmt, aber dass ich diese Art des Gesprächs total schwierig finde. Ja, weil ich in den letzten Tagen passiert es oft, dass man sich über Dinge unterhält und dann passiert es, dass man andere Sachen wichtig findet, wie jetzt zum Beispiel diese Dame das Recht auf Bildung. Und dann wird oft, sagt einem dann das Gegenüber, ja, aber es geht hier jetzt um Menschenleben. Und ich wollte doch mal sagen, dass wenn man andere Sachen auch wichtig findet, ist man nicht dafür, dass Menschen sterben. Das ist so ein Diskussionskiller. Ja?
Das finde ich total schwierig,
weil damit ist das Gespräch eigentlich beendet. Ja. Und was soll man denn dann sagen? Ja, es ist irgendwie, und das finde ich total schwierig, weil die Diskussion ist beendet und der Austausch ist beendet.
Dann versuchen wir das Gespräch mal über den Punkt weiterzubringen. Herr Schmiedl ist ja da, Wilhelm Schmiedl, der Philosoph. Herr Schmiedl, wie kann man denn über dieses Argument, damit das kein eine Diskussion beendendes Argument ist, wie kann man danach weiterreden?
Es wäre sinnvoll, erstmal übereinzukommen, ja, in der Tat, das Grundrecht auf Leben steht jetzt in Frage. Können wir alles dafür tun, das Leben zu sichern? Der Staat hat diese primäre Aufgabe, Schutz des Lebens aller, die in diesen Grenzen leben. Und dazu sind bestimmte Dinge erstmal nötig. Wenn wir darüber übereinstimmen, dann können wir selbstverständlich über detailliertere Dinge sprechen, wie zum Beispiel, was ist nun mit der Schulbildung in solchen Zeiten? Und dann könnten wir eventuell zu einem Schluss kommen, es ist halt jetzt nicht möglich, in die Schule zu gehen. Und es war halt auch nicht möglich, von Seiten des Staates, da handelt es sich ja auch um Menschen wie wir, vorauszusehen, dass im Jahr 2020 eine solche Herausforderung kommt. Und dann könnte ich mich fragen, welche Lösung kann ich denn jetzt finden für mein Problem? Vielleicht auch mit Hilfe des Internets, indem ich mich mit anderen kurz schließe. Welche Lösung habt ihr gefunden und was können wir jetzt am besten machen?
Ich weiß nicht, Frau Schazinota, ging es damit für Sie weiter?
Ja, so halb, ehrlich gesagt. Ich glaube, das, was ich einfach mal sagen wollte, ist, dass ich verstehe das und ich stimme dem auch zu. Ja, die Frage ist dann natürlich irgendwie so, klar, man muss irgendwie vorsichtig sein, also gestern hat auch Hans-Jürgen Paap hier ein Interview in der Süddeutschen gegeben und hat sich dann doch im Ansatz besorgt gezeigt um die Demokratie. Also man muss irgendwie so schon auch immer überlegen, für welchen Preis man das alles macht und kann man Sachen auch zurücknehmen, wenn diese Corona-Situation vorbei ist. Das aber, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es wirklich, dass die Gesellschaft als solche, ja, die Menschen aufpassen müssen, dass die Fronten sich nicht verhärten und dass man offen bleibt im Gespräch und dass nicht eine Kultur aufkommt, derart, wenn du nicht für bist, bist du gegen mich.
Mhm. Ja, verstehe Ihren richtig. Punkt, Frau Schazinota. Danke Ihnen sehr, dass Sie uns darauf nochmal aufmerksam gemacht haben. Und wir haben noch einen Anrufer, der auch über dieses Thema mit uns reden möchte. Ich gehe mal weiter zu Herrn Grimm. Auch aus Bayern, aus Rosenheim. Grüß Sie, Herr Grimm.
Ja, guten Morgen.
Wir haben gerade über die Abwägung Recht auf Freiheit, Recht auf Leben, Recht auf Bildung gesprochen. Ich glaube, zu dem Thema wollten Sie auch was sagen.
Ja, ich glaube, dass das ein grundsätzliches Problem ist, dass man entscheiden muss, wie viel 1000 Grippetote pro Jahr man in Kauf nimmt, gegen das Recht der demokratischen Freiheit und gegen das Recht des Rechtsstaates, in dem wir in Deutschland leben. Und was wir bisher, also bis vor 2 Monaten, auch noch uneingeschränkt oder weitgehend uneingeschränkt haben genießen können. Und dieser Genuss ist jetzt schlagartig durch den Coronavirus oder durch die Folgen, die von den Regierungen verhängt worden sind, außer Kraft gesetzt worden. Das heißt, wir haben letztendlich unsere Freiheitsrechte gegeben zugunsten einiger tausend Leute, von denen wir hoffen, dass sie diesen Virus überleben werden.
Und finden Sie das auch problematisch, wie ja auch schon eine Anruferin das gesagt hat?
Ich denke, das ist sehr problematisch. Wobei die momentane Krisensituation und das, was die Regierung und die Krisenstäbe unternommen haben, finde ich absolut gerechtfertigt. Was meines Erachtens sehr problematisch ist, ist den Weg aus dieser Krise wieder rauszufinden. Mhm. Es gibt ja da auch Artikel darüber, es gibt Medien, die darüber schreiben, dass wir wahrscheinlich große Schwierigkeiten haben werden, diese Einschränkung unserer demokratischen Freiheit wieder zurückführen zu können in ein normales Leben, wie es vor 3 Monaten noch stattgefunden hat.
Da bin ich mal neugierig, was der Philosoph Wilhelm Schmid dazu meint. Ob er, Herr Schmid, glauben Sie auch, dass das problematisch sein wird, den Weg wieder herauszufinden aus diesen Einschränkungen?
Nein. Und bitte haben Sie doch nicht solches Misstrauen gegenüber den demokratischen Institutionen, in denen wir leben. Wir sind ja auch noch da, wir, die Wähler, die Bürger, die selbstverständlich den Verantwortlichen weiterhin kritisch auf die Finger sehen. Und natürlich werden alle, die doch letzten Endes, verzeihen Sie, minimalen Einschränkungen der Freiheiten, insbesondere der Bewegungsfreiheit, die werden selbstverständlich Zug um Zug wieder zurückgenommen werden. Nicht auf einen Schlag vom 20. auf 21. April, aber alles, was wir brauchen für die Rücknahme, ist, so wie es aussieht, auf dem Weg. Die App, die freiwillig genutzt werden kann, und der Test, der zeigen kann, wer die Infektion schon hinter sich hat und insofern immun ist und auch problemlos wieder in die Arbeit gehen kann. Alles das wird Zug um Zug kommen und letzten Endes werden wir stärker dastehen als zuvor.
Aber jetzt muss ich mal sagen, Herr Schmid, wenn Sie von minimalen Einschränkungen sprechen, ich kann mir vorstellen, dass Leute, die nicht arbeiten gehen können, deswegen kein Geld verdienen, die, wie uns die Anruferin aus Hamburg das vorhin geschildert hat, ihre Kinder zu Hause unterrichten müssen. Wir hatten gestern hier Fälle, dass Alleinerziehende mit mehreren Kindern zu Hause sehr große Probleme haben, mit dieser Situation zurechtzukommen. Ich weiß jetzt nicht richtig, ob das Wort minimale Einschränkungen auf alle Menschen zutrifft, die uns zuhören.
Dem möchte ich zustimmen. Also ich betrachte das nicht als Minimaleinschränkungen, sondern es sind sehr gravierende Einschränkungen, wenn ich mich da jetzt kurz einmischen darf.
Ja, bitte, bitte.
Ich denke, dass wenn in Rosenheim eine Parkanlage gesperrt wird aufgrund dieses Virus, in der die Leute zur Erholung gegangen sind, in der die Leute ihre Hunde haben ausführen können, die Leute, die jetzt keine Möglichkeit mehr haben, an die frische Luft zu gehen, dann sage ich, das sind keine Minimaleinschränkungen, sondern das sind Einschränkungen, von denen ich fast schon meine, dass es Schikane ist. Warum sperrt man eine Parkanlage? In Rosenheim sind sämtliche großen Parkanlagen gesperrt worden und sind nicht mehr betretbar. Warum wird in den Medien berichtet, dass es drakonische Strafen gibt für Leute, die sich auf eine Parkbank setzen? Ich habe gehört von Strafen in Österreich, die bis zu 5 Jahren Haft oder bis zu 3.000 Euro Geldstrafe gehen sollen. Und ich denke, das sind keine minimalen Einschränkungen unserer Freiheitsrechte.
Vielleicht
das sind ganz gravierende Einschränkungen.
Vielleicht, Herr Schmid, ist das Ihre weit gefasste philosophische Perspektive, unter der solche Erscheinungen dann als minimal erscheinen?
Die große Schwierigkeit bei diesem Virus ist, auch mir hat das am Anfang Schwierigkeiten gemacht, zu erkennen, dass der tückisch ist oder dass das Virus tückisch ist, eben viel tückischer als ein Grippevirus. Man bemerkt nicht, infiziert zu sein und hält sich für vollkommen gesund und geht insofern in den Park oder sonst wohin, atmet natürlich, joggt womöglich, beim Joggen fliegen noch viel mehr flüssige Teilchen aus dem Mund. Und das kann andere Menschen infizieren. Auf die Weise kann jeder jeden Tag 10 andere Menschen infizieren, die ihrerseits 10 andere Menschen infizieren. Und dann haben wir in kürzester Zeit solche Verhältnisse wie in Italien oder wie es sich noch viel heftiger anbahnt in Amerika. Das hat dann nichts mehr mit normaler Grippe zu tun, sondern das hat mit Infragestellung der gesamten Gesellschaft und Wirtschaft zu tun. Was glauben wir denn, was geschehen würde, wenn Hunderttausende oder Millionen Menschen in Deutschland sterben? Dieses Potenzial hat dieses Virus. Das ist ganz schwer in sich selber reinzukriegen. Wie gesagt, geschah mir am Anfang auch. Was soll das? Das ist alles übertrieben. Nein, die drakonischen Strafen, die drohen, die ja nicht wirklich ausgesprochen werden, aber die drohen, sollten uns vielleicht zeigen, wie groß die Gefahr ist, in der wir stehen.
Das Coronavirus, über das reden wir hier im Deutschlandfunk Kultur, über die existenziellen Fragen, die das Coronavirus und die Einschränkungen unseres Lebens mit sich bringt. Wir haben eben länger gesprochen über das Recht auf Freiheit und das Recht auf Leben und die Abwägung dazwischen in dieser Situation. Bei uns ist Wilhelm Schmid, ein Philosoph, der einige Bücher geschrieben hat über die Kunst, ein gutes Leben zu führen. Und wir haben eine Anruferin, Brigitta Horvath. Frau Horvath, welche grundsätzlichen Fragen, über die wir reden wollen in dieser Stunde, welche liegen Ihnen denn im Moment am Herzen?
Also mir liegt eigentlich mehr am Herzen, zu appellieren, dass die Menschen durch diese Situation wieder ihr Herz öffnen und das Positive sehen und nicht jetzt immer nur an das Negative denken, was ja sicherlich da ist. Nur ich denke, das bringt einen an Long-Term auch nicht weiter.
Und was wäre das Positive?
Ja, also es gibt von Dostojewski einen sehr schönen Satz, den er mal vor vielen Jahren gesagt hat: Schönheit wird die Welt retten. Und ich übersetze das in schönen Gedanken und schöne Werte und ein schönes Herz haben. Und ich glaube, man muss in solchen Momenten und in solchen Situationen auch wirklich weiter hinausschauen und sehen, was ist long term, nicht nur was ist jetzt gerade. Und ich finde, die letzten Jahre hat das Leben bei vielen Menschen oder bei den meisten durch das Smartphone, durch das Internet eine sehr, sehr falsche Richtung genommen. Ja, also man ist ja fremdgesteuert gewesen sozusagen. Ich schließe mich ein bisschen aus, weil ich noch nie ein Smartphone hatte, aber ich habe das sehr gut beobachten können in meinem Umfeld, auch im Beruf. Und das muss jetzt vielleicht auch einfach mal der Moment sein, wo alle darüber nachdenken, ob das der richtige Weg ist. Ja, und nur so solche Momente wie jetzt, glaube ich, bringen die Leute dazu, nachzudenken auch, ja.
Frau Horvath, ich würde die Frage gerne mal weitergehen, weil Sie auch das Nachdenken ansprechen darüber, also was Positives zu sehen ist in dieser Situation und ob vielleicht tatsächlich ein Nachdenken eingesetzt hat über die Art, wie wir leben. Herr Schmid, Sie als Philosoph, sehen Sie Ansätze für so ein Nachdenken in diesen Wochen?
Ja, jetzt denken viele Menschen nach. Die Sendung ist ja ein guter Beweis dafür. Und es ist nun mal im Leben so, dass wir Positives häufig erst dann sehen lernen, wenn wir Negatives erfahren haben. Das wissen vor allem die Kranken, das sprach vorher die Frau aus Kiel ja auch schon an. Mhm. Kranke kennen diese Erfahrung natürlich alle, dass von jetzt auf gleich jede Gewissheit wegbricht und das Leben komplett völlig anders ist. Dass zum Beispiel auch die Bewegungsfreiheit dann vehement eingeschränkt ist. Was Bewegung uns wert ist im Leben, die Bewegung, die beliebige Bewegung jederzeit irgendwohin, das erfahren alle Menschen jetzt. Und das werden wir eine Weile, hoffe ich jedenfalls, nicht vergessen. Oder um ein anderes Beispiel zu nehmen, etwas, was wir, die meisten Menschen jedenfalls, selbstverständlich Tag für Tag haben, Beziehungen. Wie wichtig das ist, verlässliche Beziehungen zu haben. Menschen, mit denen man sich austauschen kann, die etwas füreinander fühlen, die mindestens gedanklich beieinander sind, das verdanken wir dieser Erfahrung jetzt. Und um noch einen draufzusetzen, Berührung ist für manche Menschen etwas, was sie entbehren, für viele Menschen etwas, was sie jederzeit haben können. Und sei es nur, indem sie auf einen Menschen, den sie treffen, einen Freund, einen lieben Menschen zugehen, den treffen und sich umarmen, jetzt eben nicht. Wir werden für längere Zeit uns bewusster darüber sein, wie wertvoll Berührung ist.
Frau Horvath, das sind ja jetzt einige Punkte gewesen, die Herr Schmid genannt hat, positive Ansätze in dieser Zeit. Nehmen wir erstmal mit aus diesem Gespräch. Danke Ihnen sehr, dass Sie angerufen haben, Frau Horvath. Und wir haben eine unserer E-Mails, würde ich gerne mal kurz vorlesen, eine Frage von Norbert Kremser an Herrn Schmid, nämlich die Frage, was kann die Philosophie dazu beitragen, dass das gegenwärtige Nachdenken und die aufgetauchten Fragen nach Ende der Pandemie nicht wieder in der Versenkung verschwinden? Ja, Herr Schmid, kann die Philosophie dazu etwas beitragen?
Philosophen haben in der Regel keine sehr große öffentliche Aufmerksamkeit. Vielleicht ab und zu mal die Teilnahme an einer Talkshow. Um Gedanken ins Spiel zu bringen. Das war allerdings vorher so, das wird auch nachher so sein. Ich hoffe, dass in vielen Menschen der philosophische Impuls bei ihnen selbst wieder aufgebrochen ist. Philosophie ist ja nicht nur etwas für Philosophen, sondern zur Philosophie sind alle Menschen in der Lage, die denken können. Und das sind ja doch die allermeisten. Die Frage ist auch, ob sie denken wollen. Und das könnte durch die Krise wieder etwas verstärkt worden sein.
Deutschlandfunk Kultur, wir reden über die Corona-Krise, die grundsätzlichen, existenziellen, philosophischen Fragen, die damit aufgekommen sind in diesen Wochen. Wir reden mit dem Philosophen Wilhelm Schmid und hier ins Studio ist jetzt unser Redakteur Andreas Baum gekommen. Hallo erstmal.
Hallo, hallo.
Mit ganz vielen Zuschriften, die wir bekommen haben zu dieser Sendung, zu unserem Thema. Wir können die gar nicht alle vorlesen in dieser Sendung, deswegen haben Sie mal ein bisschen gesammelt und zusammengefasst. Wozu haben wir Zuschriften bekommen?
Ja, es sind eben nicht nur Fragen, sondern auch Beiträge, Gedanken, Gefühle, die unsere Hörerinnen und Hörer uns zugeschickt haben. Ich habe das beispielhaft mal ein bisschen sortiert. Zum Beispiel das Thema der Ethik in der Corona-Krise beschäftigt offenbar ganz viele. Da gibt es Vorschläge, wie Solidarität zu üben ist. Und am besten gefallen mir die, wo geschrieben wird, wo man auch mal bei sich selbst anfangen kann mit der Solidarität. So schreibt uns Sabine Tietbühl: Ich möchte auf die anstehende Rentenerhöhung verzichten und so meine Solidarität ausdrücken. Ich habe eine auskömmliche Rente und bin bereit, mich einzuschränken. Es wäre schön, wenn andere Menschen, denen das möglich ist, ebenfalls darüber nachdenken, wie sie unsere Renten- und Sozialsysteme und hier insbesondere die Beitragszahler entlasten können. Es gibt also viel Nachdenkliches. Da gebe ich mal ein Beispiel von unserer Hörerin Silvi Egert aus Hamburg. Zeigt uns die aktuelle Situation nicht, dass wir nicht so weiterleben können und dass wir alte Strukturen loslassen müssen, um uns wieder neu zu positionieren? Alleine die Natur ist gerade bestimmt sehr dankbar, schreibt sie, endlich wieder durchatmen zu können. Ähnlich sagt das auch unsere Hörerin Maria Haberl aus Aachen. Sie drückt sich da ähnlich aus. Sie zeigt, und das zeigt, wie viele Hörerinnen und Hörer eben das Gefühl haben, dass diese Zeit der Isolation auch eine Zeit der Selbstreflexion sein kann. Wir haben jetzt viel Zeit, über uns nachzudenken und uns in Frage zu stellen. Und sie schreibt uns: Wenn ich die Krisen in der letzten Dekade Revue passieren lasse, frage ich mich, ob es nicht an einem Mangel an Verantwortungsbewusstsein liegt, dass wir in die Finanz-, Wirtschafts-, Flüchtlingskrise und jetzt in die Pandemie geschlittert sind. Es ist in diesem Zusammenhang unvermeidlich, über unsere Triebkräfte nachzudenken, die uns in vermeidbare Ausnahmesituationen hineinmanövrieren. Es gibt aber auch sehr konkrete, sehr praktische Fragen. Eine habe ich hier rausgesucht, weiß ich gar nicht, ob unser Gast die beantworten kann. Die haben mit Philosophie und Glauben in der Corona-Krise zu tun. Etwa die Frage von Birgit Elisabeth Wiemer. Sie fragt sich und uns: Wie sieht die Hostienverteilung in den Kirchen in Zukunft aus?
Ja, Herr Schmid, da weiß ich jetzt wirklich nicht, ob Sie das beantworten können.
Die Frage. Das stellen wir mal zurück, würde ich sagen.
Ja, das tun wir. Aber vielleicht, wenn wir etwas anderes aufgreifen, was jetzt hier in
diesem... Ich hätte noch eine andere Frage an Herrn Schmid, die ich hier gefunden habe. Jens Hamann aus dem Rhein-Neckar-Raum schreibt uns, ganz konkret an Sie, Herr Schmid, eine Frage, die sich auf einen Text von Ihnen bezieht über Lebenskunst und Cyberspace. Die Frage lautet: Wie werden wir nach der Infektionskrise weiterleben, in der recht schnell Cyberkommunikation als die beste Lösung eingeführt wird?
Was sagen Sie dazu, Herr Schmid?
Zwei Dinge verdanken wir dieser Krise. Zum einen, wir lernen jetzt im praktischen Experiment, wie wichtig Analoges ist. Die Bewegung ist analog, Beziehungen, Menschen, die wir umarmen, sind analog, Berührungen sind analog. Wir können nicht auf analoges Leben verzichten. Das ist die Basis. Das Zweite, was wir lernen in dieser Krise ist, wir verdanken auch dem Digitalen ziemlich viel. Mhm. Zum Beispiel, dass wir jetzt miteinander reden können und auch, dass wir mit unseren Freunden und Nachbarn und Bekannten auch auf Distanz ständig in Kontakt sein können. Viele im Berufsleben lernen jetzt die VCOs kennen, die Videokonferenzen, und dass das relativ einfach zu machen ist. Flexibles Arbeiten wird jetzt möglich, wo es vorher unmöglich war, auch mit digitaler Hilfe. Insofern, ja, wir verdanken jetzt auch dem Digitalen sehr viel. Das wissen jetzt alle.
Und die eine Frage,
die Gefahr, ich sehe, könnte sein, dass wir nun zu sehr auf Digitales setzen und wieder das Analoge vernachlässigen und nicht darüber nachdenken, dass das Digitale natürlich jederzeit gehackt werden kann. Das ist ja ein Problem der Videokonferenzen aktuell. Da können von außen Menschen sich reinhacken und dann Betriebsgeheimnisse erfahren.
Herr Schmid, dann danke ich Ihnen sehr für diese Antwort auf diese Frage, diese Zuschrift, die uns erreicht hat. Ich danke Andreas Baum, der uns hier erzählt hat, was uns geschrieben wurde zu unserem Thema, zu dieser Sendung, zu den grundsätzlichen philosophischen Fragen, die aufkommen hier in der Corona-Krise. Ich danke allen, die angerufen haben, vor allem auch denen, die jetzt nicht mehr rankommen. Rufen Sie zum Beispiel morgen wieder an. Morgen haben wir von 9 bis 11 Uhr auch eine solche Sendung. Morgen wird es um die Corona-Krise und die Wirtschaft gehen. Rufen Sie uns morgen an mit Ihren Fragen zu diesem Thema. Also vielen Dank an Sie beide und für Sie alles Gute, Herr Schmid.